herzliches Hallo und Willkommen hier aus unserem Führung to go Studio.
Ja, hallo zurück von Rheinhessen in die Welt.
Wir haben heute auf dem Plan das Thema Kontrolle versus Vertrauen.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Wir beleuchten das heute nochmal ganz anders.
Und ich denke, Kontrolle ist ein tolles Wort für Qualitätsmanagement.
Ja, ungemein, genau das ist es, das Thema Haltung.
Wie ist der Blickwinkel?
Ja, und wir wachsen auch nicht miteinander. Ein herzliches Hallo und Willkommen hier aus unserem Führung to go Studio. Und ein herzliches Hallo zu dir, lieber Jörg.
Ja, hallo zurück von Rheinhessen in die Welt. Einen wunderschönen guten Morgen und hallo an dich, Kasia.
Wir haben heute auf dem Plan das Thema Kontrolle versus Vertrauen. Und wir kennen ja alle den schönen Ausspruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und dieser Ausspruch, dieses Zitat wird Lenin zugeschrieben. Es ist nicht ganz belegt, ob es tatsächlich von Lenin kommt, weil es gibt eine ähnliche Aussage von ihm, natürlich aus dem Russischen. Jetzt ist nicht ganz bekannt, ob das dann entsprechend übertragen wurde. Ja, auf jeden Fall, das steht ja im Raume, das kennen sehr viele und wird immer wieder gerne genommen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Die Frage ist, ist das tatsächlich so? Ist Kontrolle wirklich besser als Vertrauen? Und es gibt Studien, die genau das Gegenteil beweisen, nämlich dass je mehr Kontrolle herrscht, desto höhere Kosten entstehen in Unternehmen, weil nämlich die Mitarbeitenden demotiviert werden nach dem Motto, mir wird ja sowieso nicht vertraut, also mache ich Dienst nach Vorschrift. Und somit geht dann die Abwärtsspirale los, was immens spannend ist. Wir beleuchten das heute nochmal ganz anders und werden mal schauen, was ist denn tatsächlich besser, gerade auch in Zeiten von Homeoffice und wie kann denn eine gute Zusammenarbeit gelingen? Was sind deine Erfahrungen, Jörg?
Also ich fange mal mit dem an, was du gerade gesagt hast, weil ich diesen Spruch so klasse finde mit diesem Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Eigentlich denke ich, nach dem, was du von den Studien gerade beschrieben hast, dass wir den Satz ja eigentlich umdrehen müssten, dass wir sagen müssten, Kontrolle ist wichtig und Vertrauen ist besser. Dass nämlich genau dann auch durch intrinsische Motivation ja was Neues ausgelöst werden kann. Und ich denke, Kontrolle ist ein tolles Wort für Qualitätsmanagement, wenn es darum geht, zu evaluieren, was wir gut gemacht haben, mit der Intention, was wir vielleicht auch in Zukunft anders oder besser machen können. Aber wenn Kontrolle nur dieses Einengende hat, dann finde ich, wird das extrem gefährlich. Und wenn du mich fragst, was meine Wahrnehmung ist, würde ich das fokussieren auf das Thema Homeoffice, wo ich wahrgenommen habe, dass etliche Chefs oder Führungskräfte sich darüber beschweren, so nach der Devise, naja, im Homeoffice, die tun ja überhaupt nichts. Und die posten dann mittags irgendwelche Bilder von sich selbst in der Hollywood-Schaukel. Und wenn man die anrufen wollen, dann sind die nicht erreichbar. Und dann denke ich mir, wow, wenn so ein Satz fällt, dann sagt das ja schon was. Aber das sagt wenig über das Unternehmen, sondern das sagt vielleicht viel über diese Führungskraft. Weil wenn vielleicht diese Führungskraft unheimlich Angst davor hat, dass die Leute nichts schaffen, sagt das eben was über den kontrollierenden Führungsstil und eben wenig über die Mitarbeiter. Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, tatsächlich nochmal zu gucken, ist wirklich das eine gegen das andere? Ist es wirklich versus? Oder können wir mit beiden Worten etwas anfangen, wenn wir den Kontext verändern und tatsächlich lockerer dort rangehen? Und ich finde, das hat wieder ganz viel mit Haltung zu tun. Wie siehst du das, Kasia?
Ja, ungemein, genau das ist es, das Thema Haltung. Und in der Vorbereitung dachte ich auch, naja, Kontrolle versus Vertrauen. Also im ersten Moment klingt es ja, als wären das Gegensätze. Und es ist genau, wie du es aufgeführt hast, Jörg. Das Thema ist ja, wie wird diese Kontrolle, die ja bei uns schon einen negativen Touch mit sich führt, gelebt? Und ist es eine Kontrolle mit einem echten Interesse am Mitarbeiter und an seiner Arbeit, nämlich um zu sagen, lass uns gucken, wo noch deine Potenziale liegen und was wir gemeinsam verbessern können, statt zu sagen, lass mich mal gucken, wo du Fehler gemacht hast. Also so dieser typische Rotstift aus der Schule damals, Das ist Kontrolle, die ist negativ behaftet. Und so kommt man auch in den Teufelskreis der Kontrolle und der Teufelskreis des Misstrauens, nämlich ich vertraue meinem Mitarbeitenden nicht, also kontrolliere ich. Der Mitarbeitende spürt, oh, ich werde kontrolliert, obwohl ich Dinge ja möglicherweise gemacht hätte, wie sie verlangt sind, vielleicht sogar noch besser, aber mir wird nicht vertraut, also fahre ich 1, 2, 3, 4, 5 Gänge zurück und mache viel weniger. Und das heißt, im Endeffekt kommen wir hier zum Thema Demotivation und Worst Case auch zur inneren Kündigung. Wenn das Ganze aber umgedreht wird, nämlich genau in dieses ressourcenvolle Schauen, gemeinsames Schauen und das Interesse an dem, zeig mal, wie weit bist du oder zeig mal, was hast du schon gemacht, dann sind wir ganz anders unterwegs und öffnen dem Mitarbeitenden nochmal die Möglichkeit, hier zu zeigen, was er wirklich kann und was er zu leisten in der Lage ist.
Ja, und ich glaube, das ist schon ein unglaublich guter Punkt, tatsächlich auch zu gucken, wie ist der Blickwinkel, wenn wir eben nur auf die Schwäche, auf das Defizit schauen und der andere weiß, dass der Vorgesetzte nur mit dem Rotstift rumrennt, dann macht das ja auch eine Angst. Und diese Angst ist genau das, was du gesagt hast, es wird zurückgeschaltet. Und zurückgeschaltet bis zur inneren Kündigung, wenn man sich dann die Frage stellt, was bringt das eigentlich, auch von der Produktivität oder betriebswirtschaftlich gesehen, führt das immer nur zu Mittelmaß. Aber diejenigen, die sowieso intrinsisch motiviert sind, da sollte man doch sagen, wow, wie hast du denn das gemacht? Wie könnten wir miteinander voneinander lernen, wie wir eine Stärke entwickeln? Vielleicht sogar aus einer gemachten Situation, die andere als Fehler einstufen. Also wenn was schlecht gelaufen wird oder schlecht gelaufen ist, könnte man ja die Frage stellen, okay, wer wird bestraft? Das ist die eine Dimension. Oder man könnte sich die Frage stellen, wow, da ist ein Ergebnis rausgekommen. Was müssten wir machen? Welche Szenarien, welche Alternativen, damit es in Zukunft eben anders oder besser werden kann? Das ist aber genau der Ansatz. Und ich finde, wenn so eine Leichtigkeit dran ist, mit so einem Augenzwinkern zu sagen, siehst du, das ist doch mal ein interessantes Ergebnis und was würdest du in Zukunft anders machen? Dann hat das nichts Angsteinflößendes, sondern der Mitarbeiter ist selber drauf gekommen, wow, das hätte ich vielleicht anders machen können. Aber da ist ein Raum und nicht etwas, wenn ich das sage, dann werde ich bestraft, also sage ich mal lieber nichts, weil dann lernen wir ja nichts miteinander.
Ja, und wir wachsen auch nicht miteinander.
Genau.
Und ganz grundlegend dafür, also wir haben ja zwei Seiten beim Thema Vertrauen. Wir haben ja den Vertrauensgeber und wir haben den Vertrauensnehmer. Das heißt, einer muss willens sein, sein Vertrauen zu geben und der andere dieses anzunehmen. Und wenn wir gerade in der Beziehung sind zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, dann heißt es ja von Seiten der Führungskraft absolute Authentizität, Fairness vor allem, die von den Mitarbeitenden wahrgenommen wird. Es braucht auch so eine Konsistenz, eine Berechenbarkeit von, also egal was passiert, meine Führungskraft rastet nicht aus. Und das schafft wiederum Vertrauen bei den Mitarbeitenden, um einer Führungskraft zu vertrauen. Auf der anderen Seite braucht natürlich eine Führungskraft Loyalität und Leistungsbereitschaft, die sie sieht, um dann wiederum auch einem Mitarbeitenden vertrauen zu können. Also es ist ein Geben und ein Nehmen, das ist keine Einbahnstraße.
Absolut.
Und da kann man unheimlich viel gemeinsam dazu beitragen, damit so ein Vertrauensverhältnis entsteht. Weil wenn dieses dann da ist, dieses Vertrauensverhältnis, dann sind wir in dem Moment angekommen, wo wir eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen und auf der kann der Rest richtig, richtig gut laufen.
Ich glaube, der letzte Punkt, den du gesagt hast, das ist ein unglaublicher Hebefaktor, sich darüber Gedanken zu machen, was müssen wir eigentlich tun, damit sich die Beziehung verbessert. Und Beziehung heißt ja nicht gekuschelte Sympathiedimension, sondern wirklich sich die Frage zu stellen, okay, sind wir, du hast das Wort authentisch benutzt, bin ich denn echt? Und wenn du von Berechenbarkeit sprichst, ist das ja etwas, was eine Sicherheit erzeugt beim anderen. Also wenn ich weiß, also wenn ich einschätzen kann, wie der andere sich wahrscheinlich verhalten wird, erzeugt das Sicherheit. Und in Sicherheit kann ich auch sagen, dann wage ich mich aus mir heraus. Ich traue mir, ich traue mich, ich traue dir, ich traue euch. Weil wenn der andere in der Angst ist, ist das möglicherweise auch etwas, was selbstwertabwertend wirkt. Das heißt, derjenige hat Schiss, sich zu äußern. Und damit bin ich wieder in der Enge. Und glaube ich, deshalb ist es so wichtig, über diesen Kanal, den du dargestellt hast, über diese Vermittlung von beziehungsöffnender Sicherheit, tatsächlich den Raum zu gestalten, dass der andere aufmachen kann. Und dann traut der sich auch. Mhm. Ja. Das setzt aber auch voraus, dass die Führungskraft selbst erstens, wie du gesagt hast, ressourciert ist, erster Punkt, und es braucht Zeit und Raum, mit einem tiefen Atemzug dem anderen zuzuhören und nicht schon wieder so ergebnisgeil was abzufordern, sondern zu sagen, sag mal, wo ist der andere eigentlich? Ist der in Sicherheit? Was kann ich denn tun, damit sich auch die Beziehungsfähigkeit verbessern kann?
Ja, ach, genau, einmal durchatmen. Weil es geht ja noch ein ganzes Stück weiter zurück. Vertrauen basiert ja auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also wenn wir jetzt einen Mitarbeitenden haben, der in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Führungskräften, dann braucht es genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich Zeit, langen Atem und vor allem braucht es das Verhalten, das zeigt, dass mir mein Gegenüber vertrauen kann. Also das Großartige ist ja immer der Spruch, du kannst mir vertrauen. Da gehen bei mir schon alle Alarmglocken los.
Genau.
Weil da frage ich mich immer, warum muss der das extra noch betonen, dass ich ihm vertrauen kann? Da gucke ich tatsächlich zweimal hin. Und wir bemerken dieses, können wir vertrauen oder nicht, anhand des Verhaltens des anderen merken wir, können wir ihm tatsächlich vertrauen oder können wir das nicht? Und da gilt es nochmal wieder in die Selbstreflexion zu gehen und zu schauen, wie ist mein Verhalten und biete ich dem Gegenüber, und das ist völlig egal in dem Moment, ist es die Führungskraft oder ist es der Mitarbeitende, kann mein Gegenüber aus meinem Verhalten heraus Vertrauen schöpfen?
Absolut. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du eben auch angesprochen hast, dass drei Worte benutzt. Du hast von Zeit, von Raum und langem Atem gesprochen. Wenn wir schon wieder in so einer hektischen Ungeduld sind, geben wir dem Mitarbeitenden weder Zeit noch Raum noch die Möglichkeit, einen tiefen Atemzug zu geben.
Einmal durchschnaufen, bitte.
Genau, dieses einmal. Und es ist eben tatsächlich nicht nur einmal durchschnaufen, um die Vitalkapazität zu erhöhen, sondern du hast ja was von einem langen Atem gesprochen. Und dieser lange Atem, der setzt ja auch voraus, erstens Ressourcen und das darf auch so sein. Wir dürfen auch diese Pause machen. Und wenn wir das schon wieder so staccato-effizient abhacken, dann haben wir eben keinen langen Atem und wir sind schon wieder in dieser Hechelfrequenz. Und ich glaube, deshalb ist es so, so wichtig, gerade zum Thema Selbstreflexion, dass der Vorgesetzte oder die Führungskraft, bevor sie an dem Verhalten schon wieder arbeitet, nochmal zu checken, wie ist denn jetzt meine Haltung? Mhm. Wenn der Mitarbeitende bisher immer, ich skaliere das ein in so ein schreckliches Wort wie Underperformer, was ja nur heißt, dass er 1, 2, 3 vielleicht mal eine schlechte Leistung gebracht hat. Das heißt aber nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Vielleicht muss ich mich in meinem Verhältnis zu dem Mitarbeitenden nochmal neu austarieren und vielleicht kann der das gar nicht. Und ich muss ihn auf einen Lehrgang oder ein Seminar oder einen Workshop schicken oder im Coaching begleiten lassen, dass da eine Kompetenz entwickelt wird. Und dann vielleicht nochmal neu zu gucken, ich sage nicht, du bist ein Underperformer, sondern ich sage, wow, das war vielleicht noch nicht so, wie du oder ich mir das vorgestellt habe. Wie wäre denn das, wenn wir das ausprobieren? Tatsächlich einen neuen Möglichkeitsraum auch zu eröffnen, dass der andere sich trauen darf. Und das bedeutet aber lange Leine. Vorausgesetzt natürlich, der ist motiviert.
Ja, naja, und jetzt sind wir ja auch an dem Punkt, wann ist er denn motiviert? Er ist dann motiviert, wenn er nicht kontrolliert, also eng gemacht wird und in einen Schraubstock gespannt wird, weil in einem Schraubstock kann er sich nicht entwickeln. Und wo ich mich nicht entwickeln kann, entwickeln, da kann ich nicht motiviert sein, da kann ich nicht über mich hinauswachsen, da kann ich nicht mehr Leistung bringen, und zeigen, zu was ich tatsächlich in der Lage bin. Und wir haben ja hier diesen Dreiklang von, wir haben den Hebeleffekt des Vertrauens, nämlich wer vertraut, der muss weniger kontrollieren. Wir haben den Teufelskreis von, ich kontrolliere, schränke ein, dadurch demotiviere ich meine Mitarbeitenden. Und ich habe die Vertrauensspirale. Je weniger ich kontrolliere, desto höher ist die Leistungsbereitschaft, desto besser sind die Ergebnisse, desto weniger Kontrolle brauche ich. Oh, wo das hinführt. Und das kann so großartig sein. Und das hat wahnsinnig viel mit Haltung zu tun, genauso wie du es gesagt hast. Dieses, wie ist denn meine Haltung, wie ist mein Mindset den Mitarbeitenden gegenüber? Und schaffe ich es tatsächlich als Führungskraft, den Menschen von der Leistung zu trennen und den Menschen immer als wertvoll zu sehen und ihm den entsprechenden Respekt und die Wertschätzung entgegenzubringen.
Exakt. Und das überträgt sich. Wenn diese Haltung vorhanden ist, ist das ein signifikanter Beitrag, um den Team Spirit zu verbessern und damit langfristig auch zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur beizutragen, die natürlich damit auch viel produktiver ist.
Puh, Jörg. Ich glaube, da haben unsere Führungskräfte noch eine Menge zu tun.
Ja, aber wir sind ja ganz am Anfang, liebe Kassia.